Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode des Schaubefehls. Ich bin wieder im heimischen Hamburg und trotzdem schaffen wir es nicht, uns zusammenzusetzen, sondern wieder nur im digitalen Studio zu treffen. Irgendwie hat mein Körper da was gegen, dich wiederzusehen. Wobei, wir haben uns ja sogar gesehen.
Ja, das stimmt, hallo. Du solltest mal aufnehmen.
Hallo André.
Hallo Matze.
Ja, wir haben die Dürreperiode am Arsch der Heide einigermaßen überstanden und sind zurück mit frischen neuen Filmen. Bei mir war es Blue Ruin und bei dir Die Braut des Prinzen. Ja, ich habe
eine schöne Mischung heute.
Ja, das ist ich bin Ende der Episode wird ein Highlight. Ich freue mich drauf, was du gucken musst.
Wenn es High School Musical 2 ist, beende ich diesen Podcast ab sofort.
Nein, den spare ich mir noch auf, keine Angst. Da zwinge ich dich nicht, das Geld zu bezahlen, da warte ich, bis der Disney Streaming Service da ist.
Ja, sehr schön, dann kann ich mir direkt alle 18 Teile angucken, die es bis dahin wahrscheinlich gibt.
Es gibt nur 3, Mann.
Noch.
Die Serie kannst du dir dann angucken.
Oh ja, mache ich einen Marathon, eine Woche.
Geil. Ja. Hast du sonst noch irgendwas? Sonst würde ich einfach sagen, lass uns doch direkt in die Filme springen.
Ja, ich würde einmal kurz einfach Hallo sagen, vielleicht an alle, die neu bei uns sind, die uns entdeckt haben, die uns vielleicht in dem illustren Filmblatt Cinema gelesen und entdeckt haben. Da waren in der letzten Ausgabe gab es ein kleines medienschaffendes Special über Menschen, die in Deutschland über Filme reden, sei es eben auf YouTube oder eben in Podcasts. Und wir waren da einer der genannten Filmpodcasts, was uns sehr gefreut hat. Deswegen alle, die jetzt vielleicht von der Cinema aus dem Print in das Audioformat gewechselt sind und das jetzt hier hören seit neuestem, dann sagen wir einmal hallo und willkommen zu unserer kleinen Film-Talk-Runde, sage ich mal.
Ja, ist doch, ich habe mich auch sehr gefreut. Das war super. Ich habe die Ausgabe immer noch nicht zu Hause. Irgendwie immer da, wo ich mir eine Zeitschrift kaufen könnte, da liegt die Cinema einfach nicht.
Überall vergriffen, weil wir drin sind, klar.
Der einzige Grund wahrscheinlich.
Ja, aber der einzige, vielleicht auch noch, weil unsere lieben Kollegen von Devils and Demons auch drin sind, aber dann hört es schon auf.
Was hatte Chris? 3 Ausgaben hat er sich direkt geholt?
Ja, ich glaube, der hat einfach alle sich in Berlin gekauft, die es gab, damit er sich sie zu Hause an die Wand tapezieren kann.
Kommst du rein und das Einzige, was du siehst, ist diese eine Seite überall zu tapeziert.
Ja.
Schöne Grüße.
Gruß an die Kollegen. Na gut, dann schweifen wir nicht länger aus und kommen, wie gesagt, direkt zu den Filmen. Denn das ist ja das, was hier interessiert. Und zwar fange ich an heute mit diesem wunderschönen Film, den du mir gabst. Und der heißt The Princess Bride.
André im Märchenland.
Ja, stimmt ja sogar.
Ja, gut.
Kommen wir gleich noch zu. Ja, The Princess Bride von 1987. Regie Rob Reiner, der unter anderem auch zum Beispiel Stand By Me gemacht hat oder den großartigen Misery. Kein unbeschriebenes Blatt. Eine romantische Märchenkomödie. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen.
Ja.
Den du mir aufs Auge gedrückt hast. Und ihr habt es ja alle gehört in der letzten Episode. Ich hatte ja schon wieder Schweiß, ne? Ich dachte mir hier, Matze drückt mir schon wieder irgendwelche komischen Schnulzen aus dem Elbenwald auf, wo ich wieder nach 3 Minuten anfange zu heulen, weil alles so furchtbar ist. Das waren zumindest ein bisschen direkt mal vorweggegriffen meine Erwartungen.
Schnulze aus dem Elbenwald finde ich eigentlich ziemlich gut. So eine gute Fantasy-Teenie-Romanze. Das hält es doch was. Ich habe da neulich einen Film gesehen, aber den spare ich mir auf. Das wird noch was ganz Besonderes, wenn ich dir den mal in die...
Wenn du schon sagst, ich habe da neulich was gesehen, ey, dann kriege ich schon Perlen.
Es war so, ich war, wir haben hier Einweihungsfeier, ich war sehr verkatert und der Trailer sah schon so scheiße aus, dass ich mir dachte, komm, das muss lustig sein und ach, es war schlimm.
Okay, jetzt schon Panik. Naja, jedenfalls, Princess Bride. Bevor wir weitermachen, ich würde erstmal sagen, eine kurze Zusammenfassung mal für alle, die diesen Film vielleicht auch nicht kennen oder kannten, so wie ich.
Ich glaube, in Deutschland sind das relativ viele.
Ich glaube auch, dass der irgendwie, also zumindest habe ich das Gefühl, dass man den Namen kennt, aber den Film vielleicht selber noch nicht gesehen hat. Wobei er gerade auf Netflix ist. Also jetzt ist die Zeit, ihn sich nachzuholen, wenn man das möchte. Ja, wie gesagt, erstmal aber eine kleine Zusammenfassung der Story. Worum geht's denn in Princess Bride? In diesem bezaubernd zerklüfteten Märchen müssen die schöne Prinzessin Buttercup und der schneidige Westlady die unglaublichen Widrigkeiten überwinden, um inmitten von Schwertkämpfern mit sechs Fingern, mörderischen Prinzen, Sizilianern und Nagetieren von ungewöhnlicher Größe ihr Glück zu finden. Aber auch der Tod kann diese Turteltäubchen nicht entzweien. Ja, das klingt doch nach einem herrlichen Märchenabenteuer. Ja, also wie gesagt, was habe ich erwartet? Also ich war natürlich wieder komplett auf Matze will mich quälen eingestellt, denn ich habe ein kitschiges Märchen erwartet, Marke Hollywood, also alles aus dem Bilderbuch, die typischen Leiern, eben alles, was man kennt, überspitzt und viel Liebhudelei und dies und das und alles, was man eben so aus dem typischen Märchen, aus der Märchengrabbelkiste sich rausfischen kann, das zusammen verpackt so in einem Hollywood-Märchenabwasch. Das habe ich so ein bisschen erwartet und war eben auch da gar nicht so, gar nicht mal so freudig eingestellt.
Aber das muss ja tendenziell nichts Schlechtes sein.
Das stimmt, aber du weißt nun mal auch meine Genrevorlieben und ein kitschiges Knutschmärchen mit Prinzessinnen und ja, Klischees ist jetzt nicht mein Alltime und auch nicht das, was ich mir an einem gewöhnlichen Sonntag so reinziehe. Aber ja, im Zuge dieser lustigen Sendung hier ist es ja nicht meine Wahl, sondern meine Pflicht. Deswegen kam ich ja nicht drum herum. Und ja, was habe ich denn bekommen? Zum ersten einmal muss ich sagen, endlich habe ich den Gag aus Once Up in a Deadpool verstanden. Endlich. Denn wer die 16er, die FSK 16 Version von Deadpool 2 gesehen hat.
Das ist eine FSK 12 sogar?
Ist sogar eine 12. Ich meine, es ist eine 16, aber es kann auch 12. Es kann auch 12 sein.
Rede du weiter.
Ich meine, es ist 12, das ist das Recht, das ist halt die Kids-Version, ne? In dieser Alternativschnittfassung sitzt nämlich Deadpool bei dem guten Fred Savage am Bett und liest ihm quasi seinen Film vor. Und genau das ist die Ausgangssituation von Princess Bride. Nämlich hier sitzt der gute Peter Falk, den man vielleicht auch noch kennt aus Columbo und dergleichen, sitzt als Großvater und gleichzeitig auch quasi hier als Geschichtenerzähler am Bett von dem jungen Fred Savage, das ist nämlich der Gag der Geschichte, und liest ihm eben diese Geschichte The Princess Bride, das Märchen eben vor. Und das ist quasi der ganze Gag des Once Up in a Deadpool Films. Und jetzt habe ich ihn verstanden, denn das wusste ich vorher nämlich nicht.
Der ist ab 12.
Ab 12, also doch, ja. Ja, genau, also das kann man schon mal sagen. Princess Bride ist sehr referenziell und sehr sehr in der Popkultur verankert, mit einigen mittlerweile kultigen Zoten und Memes und dergleichen, dass ich eben alles nicht wusste, weil ich nicht gesehen habe. Jetzt kann ich da wieder ein Stück weiter mitreden. Und auch der Cast eben, du hast eben schon den quasi den Gag selber gebracht, André im Märchenland, also zum Beispiel der bekannte Wrestler Andre the Giant ist drin, als Riese Fetzig. Billy Crystal ist drin als Miracle Max, auch sehr, sehr geile Rolle. Als verquirlter Magier oder, sag ich mal, so Wald- und Wiesenzauberer. Dann haben wir in der Hauptrolle Cary Elwes als Wesley, den kennt man zum Beispiel heute, heutzutage oder aus der neueren Zeit, was hat er gemacht? Den ersten Saw hat er gemacht, der blonde Professor Doktor.
Er ist dann halt auch zum Beispiel, deswegen, ich hatte den kurz vorher gesehen, der Robin Hood im Mel Brooks Film.
Ja, stimmt, da ist er auch drin. Ja, der Held in Strumpfhosen.
Ja.
Ja, genau. Der sieht auch ein bisschen so aus hier in dem Film übrigens, finde ich, mit seinem Schnauzer.
Deswegen war ich so super verwirrt, weil ich erst vor kurzem mal wieder Held in Strumpfhosen gesehen habe, der nicht so geil gealtert ist, wie ich finde. Und dann habe ich diesen Film gesehen und war so, warte mal, den kennst du doch. Bis jetzt hast du jetzt hier den falschen Film angemacht, aber nee.
Ja, sieht ja wirklich sehr, 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 sehr ähnlich aus, stimmt. Dann haben wir Robin Wright hier als die Prinzessin und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr rühmlicher Cast hier definitiv. Und ja, was schön am Film ist halt durch diese narrative Erzählweise, die er hat, eben, dass der Großvater hier einem zu Hause krank im Bett liegenden Jungen, der zwar eigentlich Videospiele spielen kann, wir kennen das alle von früher, man war krank, aber der Super Nintendo ging trotzdem mal an. Da er eben krank im Bett liegt, kommt der Großvater vorbei und liest ihm diese Geschichte vor, dieses Märchen. Und durch diese Erzählweise gibt es immer wieder so kleine Einhaker, also zum Beispiel irgendwas irgendwie, wenn dem Jungen was nicht passt oder irgendwas doof findet in der Story, dann gibt's halt so einen Halt, Stopp, Cut und es geht halt wieder in die reale Welt. Und er mag zum Beispiel die ganzen Knutsch-Szenen nicht und oder findet halt irgendwelche Abläufe mal doof und dann sagt er das halt und dadurch gibt's immer so einen Bruch in der Erzählebene. Das mag ich ganz gern, diese Erzählweise dieser Geschichte eben, weil es halt wirklich, wir tauchen also ein in das Märchen, was eben hier der Großvater vorliest. Das Ganze basiert ja auf einem Roman, auch auf einem Buch, ne, wenn ich mich nicht ganz vertue, das ich natürlich jetzt nicht kenne. Aber das soll ja im Buch dann quasi genauso sein, dass du diese zwei Ebenen eben hast. Und okay. Ansonsten der Film selbst, also beziehungsweise die Märchenwelt selbst, finde ich sehr, sehr stimmig auf jeden Fall. Die ist nicht so hyperrealistisch. Also man sieht deutlich, ich meine, das kann natürlich auch im Alter liegen, aber auch 87 hat man schon besseres Headset bekommen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es schon Absicht ist. Man sieht halt irgendwie immer, dass es Kulissen sind, aber es hat so ein, dadurch bekommt es gerade diesen Märchencharakter. Also wenn sie zum Beispiel irgendwie am Horizont stehen, dann ist der Horizont, sieht aus einfach wie so eine Pappwand manchmal. Dann denkst du, das ist halt, aber das passt halt so schön, weil du dich eben wiederfindest in dieser Geschichte. Also es hüllt dich so ein in so eine kleine eigene Welt, die aber, weil du ja weißt, dass es nicht real ist quasi, weil es ja vorgetragen wird, gibt dieses eben nicht realistische Set, finde ich, gibt dieses Stimmungsbild dieser vorgetragenen Geschichte ganz gut wieder. Das hat mir ganz gut gefallen. Das hast du eben, egal bei Kampfsequenzen oder irgendwelchen Abenteuermomenten, hast du es immer wieder auch im Wald und so. Alles sieht so ein bisschen nach Studio aus, aber so absichtlich Studio. Und das finde ich ganz, ganz, ganz charmant. Und ja, ansonsten hast du halt ganz, ganz viele wirklich abgefahren, schrullige Charaktere. Also angefangen natürlich von dem Wesley selbst, bis hin dann zu diesem tollen Banditentrio. Eben mit André the Giant als der Riese, dann der, wie hieß der, Vizzini, ne, der Anführer, und ja, genau. Der legendäre Inigo Montoya, der nichts lieber möchte, als seinen gestorbenen Vater zu rächen, der ermordet wurde.
Das möchte er wirklich gerne.
Wirklich gerne und lässt, glaube ich, so 41 Mal im Film diesen Satz so, mein Name ist Inigo Montoya.
Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt werde ich dich töten.
Genau, jetzt bist du des Todes oder sowas. Genau, ja,
stimmt.
Denn er wurde von einem Mann mit 6 Fingern an der rechten Hand ermordet, der Vater. Und er sucht sein Leben lang nach diesem Mann. Das ist seine Lebensaufgabe. Und so hast du wirklich sehr, 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 sehr schrullige und überzeichnete Charaktere, die aber alle irgendwie, auch wenn sie eben mal eine böse Rolle einnehmen, dann irgendwie so eine Liebenswürdigkeit haben. Also du hast eine schöne Chemie, zum Beispiel André the Giant hier als Riese, der reimt zum Beispiel immer gerne. Also er muss irgendwie jeden Satz, den jemand anders beendet, mit einem Reim beantworten und so. Also er hat so schöne kleine Side-Gags, die immer wieder mal so eingestreut werden. So generell der Humor. Wie gesagt, damit hatte ich ja gar nicht gerechnet, dass das hier wirklich auch eine harte Komödie ist. Aber nicht so, der ist nicht so Karlauer komödiantisch.
Nee.
Und der ist aber auch nicht so, das hatte ich nämlich dann so ein bisschen befürchtet, dass der so Slapstick wird. Ist er nämlich auch nicht. Es gibt so so eine Handvoll, sag mal in Anführungszeichen, Action-Szenen, vorsichtig. aber auch da, die sind jetzt nicht blöd. Das ist jetzt kein nackte Kanone. Sondern
also
und auch eben kein Held in Strumpfhosen, sondern es ist, viele der Gags sind eher sprachlicher Natur, also es sind immer so Schlagabtausche oder zum Beispiel auch die Szene mit dem Vizzini, mit dieser Weinprobe, mit diesem Test, mit dem Gift, das ist so großartig, wie er da 5 Minuten so, also der quasi Hauptcharakter vergiftet 2 Drinks und stellt die beide ihm hin und sagt so, wir trinken gleich beide zusammen, du entscheidest, welchen Becher du trinken willst, wir trinken beide gleichzeitig und wer dann halt stirbt, der ist halt tot. Und dann der eben gewonnen hat, ist der Klügere von uns. Und der Vizzini philosophiert so 5 Minuten so, ja, du denkst jetzt, ich bin doof und deswegen machst du es in deins, weil du denkst, ich nehme dein Glas, aber eigentlich nehme ich ja meins, weil ich immer klüger als du. Und der ganze Zeit nur so, du schindest Zeit. Du schindest einfach nur Zeit.
Er gibt dir auch recht, er sitzt da so, ja, natürlich. Oh, ja, natürlich hast du recht. Ja. wo wir gerade beim Humor sind, ich habe eine Review bei Letterboxd gelesen, die anfing mit I don't like spoof movies. Findest du, das ist ein Spoof? Also sowas wie Scary Movie oder so?
Nee, finde ich gar nicht.
Er ist ja nicht
referenziell. Also er verarscht ja jetzt keine oder spooft ja jetzt keine direkten Momente aus, wie zum Beispiel bekannten anderen Märchen. Also da ist jetzt keine Szene drin, wo irgendjemand seine Haare runterlässt oder Aschenputtel oder so. Also das ist klar, die grundlegende Story ist halt schon typisch märchenhaft. Es ist eine Prinzessin, die soll zwangsverheiratet werden und ihr edler Retter, beziehungsweise der eigentliche Geliebte, versucht sie quasi zu retten. So. Klar, das ist klassisch, aber er spooft jetzt keine bekannten anderen Märchen. Also das würde ich nicht sagen, nee, gar nicht, weil er schon eine komplette eigene Geschichte draus macht.
Gut, ich dachte schon, ich hätte irgendwie eine merkwürdige Ansicht, aber das.
Also entweder kenne ich zu wenig Märchen, aber nee, also sehe ich gar nicht.
Ich habe in letzter Zeit sehr viele Märchen gelesen, also ich bin da.
Stimmt, ich hatte ja auch meine Nerdpol-Cast ja auch in den Märchen.
Deswegen hat es auch so unfassbar gut gepasst, dass ich den Film jetzt einfach mal gesehen habe.
Ja, klar, absolut. Aber nee, also Spoof-Movie sehe ich überhaupt nicht. Also da, nee, sehe ich von der Intention her schon gar nicht. Da sind keine
halt auch
Referenzen auf andere Märchen oder so. Das ist ein ganz eigenes Ding.
Der ist halt auch einfach viel zu charmant, um ihn als Spoof-Movie irgendwie zu bezeichnen.
Genau, deswegen sage ich eben ganz, ganz wichtig eben, weil bei Komödie denken ja gerade so Verbindung mit Märchen, jetzt so, wie es jetzt so klingt, da denken sofort viele, wie ich am Anfang auch, so, das wird so ein Slapstick-Blödel-Ding, ne? Weil wenn du heutzutage sowas machst, dann geht's immer nur mit unter der Gürtellinie und halt eben, ja, so Spoof eben, wie du halt sagst, ne? Das ist ja genau das Ding, dieses Spoofen, ob es jetzt ein 300 ist oder so, es gibt immer nur auf Blödeln. Und das macht er halt gar nicht, genau. Er ist charmant, er macht's eher über Wortwitz, er nimmt sich trotzdem in dem Sinne halt trotzdem ernst. Also er nimmt diese Geschichte an sich, diese Märchengeschichte, nimmt er trotzdem ernst auf seine Art. Du hast halt immer nur so eingestreut, so unterschwellige Gags drin, aber die eben jetzt keine Karlauer, sondern es sind einfach Wortgefechte oder Schlagabtausche, die da folgen oder einfach aus der Situationskomik herausgeborene Momente. Und das macht er sehr gut. Und das ist auch echt wirklich sehr, sehr charmant. Weil du nie das Gefühl hast eben, dass er dich einfach nur, du hast nicht das Gefühl, du sollst jetzt hier die ganze Zeit einfach durchlachen, sondern du hast einfach das Gefühl, du sollst eine gute Zeit haben und mit einer gut aufgebauten Welt, in der eben diese Charaktere gut reinpassen und dann eben mit ihren Eigenarten den Humor halt unterstreichen. So. Das greift sehr ineinander alles, ohne aber dich ja jetzt ständig so, jetzt musst du aber lachen als Zuschauer, ne? So Momente dir irgendwie reinzudrücken. So. Und das macht er, wie gesagt, schon sehr gut. Was mich auch dann doch auch auf einem, dann in dem Kontext auch auf falschem Fuß erwischt hat, erschreckt und hier und da dann auch gar nichts mal so von einer kleinen Härte zurück. Zum Beispiel, dann hast du diesen, klar, der ist blöd, also der ist schon überzeichnet inszeniert, diesen Rattenkampf da im Wald, mit diesen Riesenratten. aber auch da, ne, irgendwie, der schmeißt sich dann ins Feuer und so und kriegt dann einige Bisswunden ab. Und auch am Ende dann zum Beispiel dieser Zweikampf mit Montoya und seinem Widersacher, wo er da auch da erstmal dann so einen Dolch in die Rippen kriegt und so. Also da gibt's auch ein bisschen Blut hier und da. Das hätte ich auch nicht erwartet von dem Film, doch dass der auch ab 12 ist.
Ist halt Märchen, ne? Da geht's auch schon mal gerne zur Sache.
Ja, genau, aber das meine ich halt, das spart er halt nicht aus. So, es gibt hier und da auch ein bisschen Action, Anführungszeichen.
Zum Beispiel, was ich auch mega creepy fand, vor allen Dingen für die Zielgruppe, sag ich mal, die Szene da im Fluss mit den Aalen.
Ja, wo sie wegschwimmen will, ne? Und diese komischen Monster-Aale, ja. Das ist auch so geil, das ist, was ich ja meinte mit der narrativen Ebene. Dann wird sie ja quasi so fast gerade gebissen, dann gibt's so einen Schnitt und der Junge so, dann siehst du wieder quasi den Opa und den Jungen und dann er so, an dieser Stelle wurde sie übrigens nicht gefressen. Und der Junge so, was, wieso nicht? Also du hast so echt so schöne Einschnitte in die Story dadurch. Und ja, absolut. Also er hat echt auch Momente oder auch natürlich diese Folter mit diesem Wasserrad, dieses Altmachrad in dieser Höhle. Dieses Folterrad.
Also der hat schon, die Idee ist halt so absurd.
Total, total. der Lebenssaft entzogen wird quasi. Ja, der hat schon wirklich ein paar Momente, die auch ein bisschen düsterer sind hier und da. Also es ist wirklich, ist jetzt kein, eben nicht dieser Happy-Peppy-Film, Hollywood-Sunshine-Märchen, wie ich befürchtet hatte, sondern er hat wirklich echt viele Ebenen drin, die ihn so durchtragen. Und wie gesagt, so insgesamt, also wirklich komplett ja gar nicht, was ich erwartet habe, was mich erstmal jetzt komplett positiv für dich auch überrascht hat beim Film. Zurückblickend, er hat echt auch eigentlich keine richtigen Längen. Er dauert auch nur knapp 1,30, also knapp 92 Minuten oder sowas, also auch total entspannte Länge. Es ist keine ewige Überlänge oder so und erzählt sich halt schön, schön fluffig eben durch. Und du hast so jeder Charakter kriegt so seinen Arc irgendwie und hat eben seine Aufgabe, die er eben erfüllen muss, seine Lebensaufgabe und ja, wie gesagt, und die klassische, die Prinzessin muss gerettet werden, Geschichte eben, die ist das Einzige, was so ein bisschen an dieses typische Märchen dann da drin erinnert. Die Charaktere und so weiter da definitiv nicht. Sind eigentlich nicht so der typische Märchentrope. Und ja, deswegen, also insgesamt, ich kann gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ich verstehe komplett, wo dieser, bei den Menschen, die ihn lieben oder mögen, ich verstehe komplett, wo das herkommt und gehe ich auch weitestgehend eigentlich mit. Ich finde jetzt nicht, dass es der Überfilm ist. Also ich würde ihn jetzt nicht als Meilenstein bezeichnen, dafür ist er einfach dann doch zu seicht insgesamt, aber er ist so ein typischer, oder das heißt typischer, aber er ist so ein schöner Feel-Good-Movie auf seine Art so. Er holt dich einfach ab, er ist sympathisch, die Charaktere sind sympathisch und du hast einfach 90 Minuten einfach kurz eine kurzweilige, gute Zeit damit, ohne dass du irgendwie rausgerissen wirst, ohne dass er dir irgendwie dass du Längen hast, so, das hast du, das ist echt schön wegzugucken. Und ich habe ihn jetzt zweimal geguckt, einmal in Englisch, einmal in Deutsch. Oh. Und muss sagen, das ist wieder dieses Ding. Ich gucke so ältere Filme, gerade so 80er, oft gerne mal in Deutsch. Weil ich fand einfach, so, da mögen mich jetzt auch manche wieder haten, aber zu der Zeit waren irgendwie deutsche Synchros noch ein bisschen geiler irgendwie als heute. Und der funktioniert in Deutsch sehr, sehr, sehr gut. Alles schön synchronisiert, schon gute Stimmen. Die Gags sind so gut wie gar nicht verfremdet und sind weitestgehend auch gut übersetzt. Und im Englischen hast du nämlich dann im Mittelteil, da gibt es zum Beispiel, wenn dieser Prinz dann da ins Spiel kommt mit seinen Gehilfen, diese Verfolgungsjagd da aufnimmt. Ich weiß, wie der eine ist, so ein Gehilfe, der hat so einen komischen Slang, den habe ich teilweise echt nicht verstanden. Da musste ich dann Untertitel auch einschalten, weil der irgendeinen komischen Akzent hat. Und auch sonst so generell bei alten Filmen hast du manchmal so ein paar Dialoge, die sind dann oft auch sehr leise. Ich habe auf Netflix jetzt geguckt, die englische Synchro war extrem leise irgendwie. Muss ich echt auch ordentlich aufdrehen. Und nein, hat aber natürlich in beiden gut funktioniert. Ich fand aber die deutsche kann man auf jeden Fall entspannt gucken, wenn man da auch eher, wie ich, bei alten Filmen gerne mal auf Deutsch wechselt. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut.
Das sind halt auch einfach teilweise unfassbar schöne Stimmen, so von Andre the Giant oder von dem Piccini. Die Stimmen sind einfach so mega geil.
Meine ich ja, genau. Also die deutschen Stimmen sind extrem gut. Die passen extrem gut zu den Charakteren, sind auch so ziemlich nah am Original dran, was die Tonlagen und so weiter angeht. Fand ich also extrem guckbar auf Deutsch, ja. Deswegen. Ja, also ey, abgerundet, du hast mir zum Glück diesmal keinen reingedrückt, sondern hast mir einen Gefallen getan.
Darf ja auch das zweite Mal in Folge.
Darf ja auch nochmal sein. Nee, also Princess Bride kann ich empfehlen. Hat auf jeden Fall durch seinen doch irgendwie kultigen Charakter allein viel Meme-Potenzial. Und wie gesagt, ich verstehe jetzt einige Popkulturreferenzen jetzt auf jeden Fall besser, jetzt wo ich ihn gesehen habe, weil doch immer auf jeden Fall da einiges referenziert wird, immer gerne auf den. Und aber insgesamt als Film an sich extrem gut, so ich sag mal, der ist gut snackable, sagt man so auf Englisch. Also der ist so schön kurzweilig, den kannst du dir 90 Minuten gute Zeit, bisschen lachen, ohne aber eben das Gefühl zu haben, du hast das beste Beispiel genannt, so ein Scary Movie. Also er ist keine Märchenverarsche, sondern er nimmt sich trotzdem ernst auf eine Art und Weise, verpackt es einfach nur charmant und mit ein bisschen Spritzigkeit so. Von daher von mir auf jeden Fall Daumen hoch und Letterboxd-Wertung auf jeden Fall bei mir 4 Sterne.
Ich finde, der hat auch keine so richtige Zielgruppe irgendwie in dem Sinne.
Nee, eben nicht, weil er ist nicht der typische Kitsch, so, ne? Also der ist jetzt kein unbedingt, ich gehe jetzt mit meiner Freundin abends ins Kino, Pärchen oder Date-Movie so, weil er ist jetzt nicht irgendwie, er ist jetzt kein Stolz und Vorurteil. Du hast aber, wie gesagt, eben auch kein knallharte Fantasy so. Es ist kein Witcher oder so. Und du hast aber auch eben nicht dieses typische Family, ich gebe meinen Kindern den Märchenfilm-Ding. Also, ja, wie du sagst, der spricht eigentlich sehr viele Zielgruppen an und irgendwie auch keine. Es ist eben sehr untypisch für so eine Art von Film, wie er sich erzählt.
Das Witzige ist, das erste Mal habe ich den Film so ein bisschen mitbekommen durch das Meme mit Inigo Montoya, wo er sagt, you keep using that word, I don't know, I don't think you know what it means. Und das hat sich irgendwann durchgezogen bis How I Met Your Mother und neulich lief das wieder. Das ist so meine Einschlafserie. Und da gibt es eine komplette Folge, wo durch die Bank weg alle 20 Minuten der gesamte Zeit dieser Film irgendwie referenziert wird. Zum Beispiel, dass man aus irgendeinem Grund alte Leute anlockt, wenn man Mandy Patinkin sagt, der den Inigo Montoya spielt. Das ist großartig.
Das wusste ich gar nicht.
Es ist super.
Ja, aber sag ich ja, da passt wieder. Das ist das Beispiel wieder da. Also auf jeden Fall für die Popkultur war er offensichtlich sehr prägend, wie ich jetzt
und weiß. Und ich glaube, in den Staaten halt alleine durch das Once Upon a Deadpool-Ding, der ist halt unfassbar beliebt in den USA. Warum das in Deutschland nie so richtig der Fall war, weiß ich nicht.
So generell, was ich auch so quer gelesen habe, so in meiner Timeline, so was auch die Stimmen angeht, so ein paar waren direkt nach so, ja, Meisterwerk, Beste. Aber auch gerade so in meiner Letterboxd-Timeline und so sind auch viele, die dem nur so 2, 2,5 maximal geben. Also schwankt anscheinend auch sehr. Ja, also wie gesagt, ich hatte auf jeden Fall großen Spaß damit. Ich finde, der ist sehr, sehr liebenswert. Und ja, wie gesagt, wenn man ihn nicht kennt, jetzt auf Netflix, natürlich auf Blu-ray und so weiter, auch verhältlich ganz normal überall, wo es Blu-rays gibt. Aber wie gesagt, jetzt gerade auf Netflix zu haben, zu gucken, wer Netflix sowieso bezahlt, kann da jetzt ein bisschen Popkultur nachholen.
Ich finde, liebenswert passt sehr, sehr gut dazu.
Ja, das beschreibt ihn rundum, ja.
Gut. Kommen wir zum aus dem Märchenwald in die bittere Realität. Ich durfte mir Blue Ruin angucken. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, das Zweitlingswerk. Und nicht, wie ich dachte, dass der Erstling von Regisseur Jeremy Saulnier, den kennt man vor allen Dingen durch Blue Ruin oder eben sein Nachfolger Green Room.
Ja.
Der hatte auch vorher einen Film gemacht mit dem tollen Namen Murder Party. Mhm. Hast du den mal gesehen?
Den habe ich gesehen, ja.
Ist der so?
Das ist halt so ein Indie-Teil. Das war so seine Bewerbung quasi für Filme machen. Der ist so solide. Den habe ich so eine 3 gegeben. Also man sieht seine Ambitionen schon, der ist größtenteils aber halt Kammerspiel, man merkt halt nicht so viel Budget natürlich, oder fast kein Budget wahrscheinlich, ist größtenteils Kammerspiel, das in so einer Lagerhalle spielt und es geht darum, dass so eine verrückte Sekte oder so ein Clan an Halloween einen random Typ entführt und will ihn so ein bisschen foltern und so und der kommt aber halt frei und dann wird es so ein Katzen-Maus-Spiel aus dem random Dude und dieser Mörderparty halt. Wie gesagt, man sieht schon die Ambitionen, aber der ist auf seine relativ kurze Laufzeit teilweise sogar ein bisschen langweilig, weil er einfach nicht viel machen kann aufgrund der Limitierung. Er macht viel über Dialoge und so. Wenn er aber dann auch mal loslegt, dann wird er auch ziemlich saftig hier und da schon. Also sieht man doch schon wieder die Richtung von Saulnier sieht man auf jeden Fall. aber der ist jetzt noch nicht der große Wurf natürlich, aber ist ganz ganz okay fürs Erstling.
Und der hat erst letztes Jahr hat er den, ich glaube, es ist ein Netflix-Film, Wolfsnächte gemacht.
Hold the Dark, genau. Hm. Den mochte ich leider auch nicht so gern.
Der kam mir auch gar nicht gut weg. Und zwei Episoden von True Detective.
Ja,
von
hat er auch gemacht, genau.
Dritten Staffel.
Ja. Bei dem Hold the Dark kann man auch sagen, das war auch jetzt sein erster, den er nicht selber geschrieben hat. Da hat er quasi ein Drehbuch übernommen und ist in das verfilmt. Ich fand das Drehbuch nicht so stark. Ich weiß schon, was der Film mir sagen wollte, aber der arbeitet sehr viel so mit Mystik. Der spielt ja so in der Arktis irgendwie, nicht in der Arktis, in
Alaska.
Alaska. Und die Bilder und so sind super und alles. Cinematografie und so, das kann er. Aber es geht da viel so um die Mystik so Ureinwohner-Mystik und solche Geschichten. Und das hat mir irgendwie alles, fand ich nicht so, das war, das, also es hat sich nicht nach ihm angefühlt, es war nicht sein Ding.
Da stehe ich aber eigentlich drauf.
Guck dir mal, vielleicht gefällt er dir. Ich kenne auch Leute, die finden den super. Mir hat er nicht so getaugt. Und ich bin einfach dafür, der soll wieder seinen eigenen Kram machen. Der soll seine eigenen Bücher schreiben, weil das hat er jetzt zweimal halt bewiesen mit Bravo, dass er das richtig gut kann. Er sollte vielleicht nicht einfach nicht irgendeinen anderen Kram verfilmen, sondern lieber seine Visionen machen, glaube ich. Das ist so mein. Ja, das habe ich so daraus mitgenommen.
Ich hatte Green Room damals in der Pressevorführung gesehen. Der kam ja auch mit sehr viel Bass rüber. Und ich fand den auch gut. Und dementsprechend wusste ich ungefähr, was mich bei Blue Rune erwartet. Ich hatte so ein bisschen einen sehr brutalen Film irgendwie vor mir gesehen. Ich hatte nie so richtig gelesen, worum es ging. Dementsprechend bin ich da auch komplett unbefangen ran. Mhm. Und nochmal, weil ich glaube, ich hatte das letztes Mal erwähnt, unsere Kollegen von Devils and Demons, die haben auch Green Room einmal besprochen. Alleine für die Nazi-Punks-Fuck-Off-Szene ist der Film absolut sehenswert. Großartig. Und der ist halt auch teilweise richtig brutal. Und Ähnliches hatte ich dann bei Blue Rune so ein bisschen erwartet und war doch überrascht, dass ich das nicht bekommen habe. Beziehungsweise nur in sehr, sehr kleinen Dosen. Ich werde mal aus der OFDB die Inhaltsangabe vorlesen, allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt, denn
die spoilert, glaube ich, ein bisschen, ne? Ja.
Gegen Ende. Ich muss mal gucken, wie ich da rangehe. Dwight ist ein armer Teufel, dem das Leben übel mitgespielt hat. Völlig vereinsamt lebt der bärtige Mann vor sich hin, sein obdachlosen Dasein in einen abgewrackten blauen Pontiac fristend. Bis ihn eines Tages eine Polizistin aufsucht und darüber informiert, dass der verurteilte Mörder seine Eltern aus der Haft entlassen werden soll. Von Rachegedanken getrieben, macht sich Dwight auf den Weg in seine alte Heimatstadt. Na, da höre ich mal auf. Denn es klingt nach einem sehr gewöhnlichen Rache-Thriller, was er nicht ist. Also man bekommt im kompletten ersten Akt, kriegt man einen Einblick in Dwights Leben, wie er in dem Bad von anderen Menschen sich mal sauber macht und wenn die vorbeikommen, er sofort raus muss, wie er an einem Jahrmarkt versucht, vom Essen im Müll zu überleben und so weiter und so fort. Und das Einzige, was so ein fester Bestandteil seines Lebens ist, ist halt das Auto. Und ja, er bekommt dann die Nachricht von einer Polizistin überbracht, so, der Mörder ist draußen und man sieht richtig, okay, da möchte er jetzt, dem möchte er ein Ende bereiten. Der Film hat, ich sag mal, im Übergang vom ersten zum zweiten Akt eine sehr, sehr, sehr überraschende Wendung, die man so von diesem Genre einfach nicht erwartet. Und dementsprechend zieht er einen auch sehr, sehr schnell irgendwie rein, weil man sich immer denkt, okay, was soll jetzt noch passieren? Wie soll das weitergehen? Und das ist eine Sache, über die ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, denn das klingt jetzt fies, aber das ist sehr positiv gemeint. Durch die beiden Filme, die ich jetzt gesehen habe, würde ich sagen, dass Jeremy Saulnier so ein One-Trick-Pony ist. Und dieser ein Trick ist halt Spannung erzeugen. Denn was diese beiden Filme gemeinsam haben, Blue Rune und Green Room, die sind ungemein spannend und sorgen bei mir so ein richtiges mulmiges Gefühl von Suspense. Und ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Weil ich finde, wenn der Kerl eine Sache kann, dann ist es genau das.
Na, er weiß halt genau, wie er Momente herbeiführt, die dich so komplett auf du on the edge of your seat treiben, weißt du? Wo du wirklich einfach nur da Nägel kauen so vor dem Bildschirm sitzt. Also das stimmt schon. Das hat sowohl Blue Ruin als auch Green Room haben diese Momente eben. Und er weiß genau, wie er da so wie er das drauf zuspitzt, dass du dann wirklich irgendwann so einfach nur verrückt wirst an diesem einen Punkt, weil alles so bis dahin so konstruiert ist, dass du halt, dass es nur eskalieren kann. Du weißt nur noch nicht wie.
Ich finde, das hatte Green Room vor allen Dingen. Bei Blue Ruin kommt die Spannung viel eher darum, wie unerwartet manche Dinge einfach kommen.
Ja, also wie, ja, genau. Also ohne Ankündigung, einfach spontan, ja.
Und das dann auch zum Gewaltgrad des Films. Der Film ist nicht unbedingt blutig über seine gesamte Laufzeit. Der ist sehr ruhig tatsächlich, sehr langsam gefilmt. Wenn es denn allerdings mal zu Gewaltspitzen kommt, dann sind die auch richtig ordentlich. Also da wird auch so schnell nicht weggeschnitten. Und ich glaube, ich habe die FSK-Seite noch auf, der müsste eine 16er haben, oder?
Blue Ruin hat, glaube ich, eine 16er, ja.
Finde ich angemessen. Also, ja, 16. Der ist jetzt nicht so übermäßig brutal, ja, aber
er ist halt realistisch.
Das ist halt das Unangenehme, weil wenn da irgendwie jemand angeschossen wird, dann siehst du das auch. Und das ist auch eine Sache, da bin ich immer so ein bisschen am Schütteln. Ey, das Ding mit dem mit der Armbrust, mit dem Bolzen ist halt so unangenehm. Ey.
Ja, ja.
Und da ist es halt dann auch, da fließt dann auch mal ordentlich was. Aber ja.
Ja, aber es ist jetzt kein Splatter halt, ne? Es ist realistisch und das ist halt der Punkt halt bei ihm. Das macht's auch so halt so unangenehm und so greifbar. Es ist halt keine Comic-Gewalt, wo irgendwelche Hirne im Sekundentakt an die Wand spritzen, sondern es ist halt sehr, sehr, sehr geerdet halt und sehr realistisch und das macht's, wie du sagst, das macht's halt auch so unangenehm.
Was halt, also durch diese geerdete Gewalt ist es ja auch nochmal viel greifbarer und viel mehr in der Realität verankert. Generell die Story ist, kann man sich schon vorstellen, dass das irgendwo, sagen wir mal, so ein bisschen Redneck America, dass das so passiert. Und man kann es sehr gut zusammenfassen mit einem Ärztezitat. Gewalt erzeugt Gegengewalt, hat man dir das nie erklärt. Ne? Darum dreht sich letztendlich dieser Film. Und ich hatte ein sehr, sehr schönes Zitat gelesen. Ich glaube, das wurde auf der Wikipedia zitiert vom Filmdienst. In seinen Gewaltszenen schockierender Film, voller Täter, aber ohne Helden. Und das trifft so zu, weil mit Ausnahme von seiner Schwester gibt es in diesem Film einfach keine Sympathen. Selbst der Dwight, dem man fühlt mit ihm mit, aber richtig sympathisch, richtig, dass man sich denkt, ja, ey, du musst das jetzt tun. Da war ich nie so vor, sondern man hat das alles eher aufgenommen, was da passiert, und dachte sich, Junge, wo reitest du dich da gerade nur rein?
Ja, ja, ja. Du merkst ja auch, wie das, was er quasi eigentlich ganze Zeit wollte, so seinen einzigen Tatdrang, als der halt quasi erledigt ist und das war das Einzige, was er quasi noch kontrollieren konnte. Wenn es dann immer weitergeht, merkst du auch, wie ihm die ganze Situation einfach so komplett entgleitet.
Und was super cool ist, das habe ich auch häufiger gelesen, dass viele das gut finden, dass er eben innerhalb von 90 Minuten kein mega cooler Typ mit einer Waffe ist, der einfach alles niedermäht.
Nein, genau, gar nicht.
Der bleibt halt immer menschlich.
Ja.
Übrigens gespielt von Macon Blair. Das ist wohl ein sehr, sehr guter Freund von Saulnier.
Der hat auch bis jetzt in jedem seiner Filme mitgespielt.
Bei Green Room war einer der Nazis, ne?
Genau, und bei Murder Party. Meine ich, hat er auch mitgespielt. Ja, ja. Auch.
Ich war ein bisschen enttäuscht, als er sich den Bart abrasiert hat.
Ja, das sieht er halt, ist halt wirklich ein Bubi, ne?
Ja.
Aber das ist so, wie mega, wenn ich mir den Bart abrasieren würde. Bin ich auch jetzt 12.
Mega die gute Anekdote. Da haben sie in, was hat er erzählt? Das ist auf YouTube ein Video von New York Times, wo er eine Szene analysiert. Haben sie, glaube ich, in Kansas gedreht. Und das ist halt, wo er am Ende des ersten Aktes aus diesem Club flieht und halt voller Blut ist und in dieser Limousine unterwegs ist und das haben sie halt auf so einer Meile Landstrich gedreht und irgendwann sind Polizisten vorbeigekommen, weil das in der Nähe eines Gefängnisses war. Und dann sehen sie nur den Typen, wie er da in der Limousine halt Donuts fährt und komplett mit Blut überströmt ist und sie, oh, das war vielleicht gar nicht so clever, die Idee hier zu drehen. sie sind mit der Verwarnung davon gekommen. Aber ja, ich finde welche Ausmaße die Story letzten Endes annimmt, finde ich ein bisschen übertrieben. Dass es doch alles irgendwie miteinander zu tun hat, aufgrund von bestimmten Dingen. Aber naja, ist halt so, so ist es dann nun mal.
Er eskaliert halt sehr steil am Ende, ja.
Ja, also das fand ich dann doch
ein bisschen. Hätte man vielleicht noch eine Ebene sogar zurücknehmen können, ja.
Das fand ich ein bisschen zu abgehoben, aber ansonsten ein sehr, sehr spannender Film. Also wer sich mal richtig auf was einlassen möchte, der oder halt Green Room, beide zusammen, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich war jetzt nicht so komplett geflasht, wie ich es vermutet hätte, weil mich die Art der Inszenierung dann doch ein bisschen kalt gelassen hat. Also die Gewaltspitzen sind heavy, aber ich war jetzt nicht die komplette Zeit so investiert in die Figuren. Ich hatte immer so eine Art Distanz dazu.
Ich wollte gerade sagen, der ist halt ein bisschen distanziert, ne? Also er ist schon, also von der Darstellung ist er geerdet, aber ist jetzt nicht so, dass du auch komplett dich in die Figuren reinversetzt oder beziehungsweise er opfert jetzt auch nicht so viel Zeit, dass du so gerade mit seiner Familie dann verknüpfst dich jetzt nicht so krass mit denen. Du kriegst jetzt auch nicht so viele Infos zu denen, dass du dich so richtig in die reinversetzen kannst. Das bleibt ein bisschen oberflächlich leider. Ja. Und dadurch fehlt dir so im Endeffekt dann quasi der Zugang, damit es dich auch wirklich richtig berührt, so sag ich mal, was da passiert. Ne? Es ist das Spannende, die Spannung ist da und halt die Ausmaße und so das Visuelle. Aber dir fehlt so ein bisschen, finde ich, fehlt bei dem Film die so das Menschliche am Ende, dass du so wirklich mitfühlst, das fehlt so ein bisschen. Also das fand ich bei Green Room stärker, weil du da, finde ich, einen größeren Bezug zu den Charakteren aufbaust.
Und Green Room war auch einfach ein bisschen cleverer, was sein Schauplatz und wie da bestimmte Dinge benutzt werden einfach anging. Weil hier ist es ja letzten Endes Mensch gegen Mensch und was man in dem Kampf halt dann meistens in den Staaten benutzt. Naja. Alles in allem ein guter Film, ein ziemlich spannendes Teil, Textbook-Exempel für Spannungserzeugung. Allerdings vielleicht ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, ähnlich wie Green Room. Also, aber beides in sich sehr, sehr starke Filme und ich bin gespannt, was Sonier so als nächstes macht. Ich werde mir Wolfsnächte aber auch irgendwie bei Zeiten nochmal geben.
Schau dir den mal an, bin ich mal gespannt, wie du den findest, ja.
Gut, kommen wir dann zu den Filmen für die nächste Ausgabe. Warum wollen wir es machen? Willst du zuerst den Link schicken oder willst du
mal zuerst? Ja, komm, ich schick dir mal zuerst.
Alles klar.
Du kriegst für nächstes Mal. Und der ist, hab eben mal gerade gecheckt, der ist auch auf Netflix aktuell.
Ja, okay.
Dann brauche ich hier nichts vorbeibringen oder so. Dann.
Ach ja, Blue Ruin habe ich jetzt bei Amazon Prime geguckt. Aber ist da halt auch kein Problem.
Genau, der ist bei Prime, ansonsten kannst du mal Blu-ray, gibt's den auch, genau. Genau, und zwar guckst du für nächstes Mal den hier.
Ah! Yes! Geil!
Den habe ich nämlich gerade erst vor kurzem geguckt und ja, da habe ich Bock drüber zu reden.
Ich darf mir angucken Stoker. Der einzige US-Film von Park Chan-wook. Der ja einen kleinen gewissen Film namens Oldboy gemacht hat, der zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehört.
Mit Mia Wasikowska und
Matthew Good und genau, Nicole Kidman.
Ja. Der ist, also ich finde den sehr, sehr, sehr stark.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe richtig Bock. Ich kann dir leider nicht mit was Tollem dienen. der Film, ich hatte das neulich mitbekommen bei dem VODs bei Twitter-Account, dass der jetzt bei Prime ist. Und ich hatte den schon lange auf der Liste für diesen Podcast. Denn ich würde spontan sagen, es ist wirklich ein moderner Klassiker, allerdings aus all den falschen Gründen. Du darfst nächste Woche oder in der nächsten Zeit diesen Film hier angucken.
Ah, okay. Okay. Bin gespannt. Die Stimmen waren ja extrem underwhelmed, sag ich mal.
Du hast noch keine Ahnung, was dich erwartet.
Ich hab doch gar keine Ahnung. Ja, ich darf The Book of Henry gucken. Ich habe nur viel darüber gehört, viel gelesen, beziehungsweise also nicht zum Inhalt, aber eben viel, dass er bei vielen Menschen für Verwirrung, für hinter Erwartungen, beziehungsweise überhaupt keine Erwartungen und einfach für viel Missgunst gesorgt hat.
Ich habe eine kleine Aufgabe da für dich, und zwar, wenn du den Film geguckt hast, mach dir mal wirklich Gedanken dazu und versuch auch vielleicht mal ein bisschen was dir zu schreiben, weil ich kenne ja das auch, wenn man sich dann dazu Videos anguckt, dass man sehr schnell in seinen Meinungen irgendwie beeinflusst wird. Mach dir Gedanken zu diesem Film und dann möchte ich, dass du dir ein Video anguckst, und zwar von dem Kanal Folding Ideas heißt der. Der Kerl hat ein Video gemacht zu Suicide Squad, das heißt The Art of Editing and Suicide Squad. Und den Joke hat er mit Book of Henry weitergeführt. Das Video heißt nämlich The Art of Storytelling and The Book of Henry. Das ist, glaube ich, 40 oder 45 Minuten lang. Und es ist eine Wonne, wie da mit diesem Film umgegangen wird.
Okay, klingt spannend.
Klingt spannend. Super. Ist richtig gut.
Ach, das stimmt, der ist von Trevorrow, ne? Ja, stimmt.
Ja, das ist man sagt, das ist der Film, weswegen er Star Wars 9 nicht machen durfte.
Ja, stimmt, das habe ich mal gelesen, ja.
Und ich finde, das alleine dafür ist es so ein ich werde ja beim nächsten Mal sagen, wie ich diesen Film finde, aber
bei Rotten Tomatoes ist 22, ne? Ja, gut.
Es ist spannend. Es ist wirklich
spannend. Ja, immerhin klingt es nach was, worüber man reden kann. Das ist doch schon mal gut.
Auf jeden Fall.
Ja, gibt's bei Prime, sehen? Ja, genau. Bei Prime und bei Sky gibt's den. Bei Sky Go.
Aber auch erst seit kurzem. Deswegen, also zumindest bei Prime, deswegen habe ich noch so lange damit ausgeharrt, diesen Film in diesen Podcast zu bringen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Das wird gut. Book of Henry und Stoker, eine klasse Folge.
Ja, wie gesagt, also Stoker gibt es auch viel zu reden. Da bin ich auch sehr gespannt, was du sagen wirst. Cool.
Nice, hab ich cool, Bock cool, drauf. Cool.
Dann haben wir es mal wieder.
Stoll. War sehr schön.
Immerhin mal wieder zwei positive Erlebnisse. Nächstes Mal wird es, glaube ich, spannend.
Du, wir sind Schläferzgucker. Auch etwas Schlimmes kann ein positives Erlebnis sein.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir demnächst einfach auch mal so eine Trash-Edition machen, wo wir beide Trash gucken müssen oder so. Das wird, glaube ich, auch ganz lustig.
Ja, das könnte unterhaltsam sein.
Können wir eigentlich mal überlegen, ne? Oder mal wieder vor allem auch eine Community-Folge. Vielleicht könnt ihr da draußen auch mal wieder was vorschlagen, was wir zusammen gucken müssen. Das wäre auch vielleicht mal wieder interessant. Wenn wir bald unsere 20. Können wir vielleicht mal dann machen.
Ist ja sogar schon die nächste.
Und ist sogar schon die nächste? Na, dann machen wir es trotzdem demnächst mal wieder.
Ah, oh, verdammt. Okay.
Du weißt doch, wir sind immer vorbereitet, aber nie on point.
Das stimmt.
Nun gut. Dann erstmal soweit. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wir gucken wieder fleißig Filme, ihr auch. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.
Gehabt euch wohl. Bis denn.
Tschüssi.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cold corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cold corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cold corn, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.